But we've been looking at behaving like a Christian. We've been looking at the kingdom.
Aber wir haben uns angesehen, wie man sich als Christ verhält. Wir haben uns das Königreich angeschaut. Das letzte Mal, bevor Hugh kam, haben wir uns angesehen, wie Jesus umherging und predigte und seine Jünger berief. Es ist erstaunlich, dass er diese Fischer berufen hat. Erinnere dich, wir haben uns angesehen, dass er ihnen Spitznamen gegeben hat, Donnersöhne. Und als er dann tat, was er in ihrem Leben tun konnte, als sie ihm und seiner Lehre folgten, wurde ihr Leben verändert und sie wurden mehr und mehr zu dem, was sie sein sollten. So wie der Apostel Johannes, der Apostel der Liebe genannt wurde. Von einem Donnersohn zum Apostel der Liebe. Und ich weiß nicht, woher du kommst, aber verstehst du, dass wir aus dem Schlamassel, in dem wir steckten, zu dem gekommen sind, was Gott tun wird? Und das hat mit einigen Dingen zu tun, die ich heute teilen möchte. Aber Jesus hat das Reich Gottes gepredigt. Amen. Jesus hat das Reich Gottes gepredigt. Und das Reich Gottes ist dort, ja, es ist dort, wo Christus regiert. Aber wir wollen doch Menschen aus Gottes Reich sein, oder nicht? Wir wollen Menschen sein, die dem Herrn unterstellt sind, die sich ihm hingeben und die seine Herrschaft in ihrem Leben haben. Das ist es, was es bedeutet. Amen. Wir wollen Menschen sein, die seinen Willen auf der Erde tun. Amen. Und wir wollen dem Meister ergeben sein, demjenigen, der die Kontrolle hat. Sich dem Meister unterzuordnen bedeutet nicht, perfekt zu sein. Es bedeutet, sich zu fügen, sich zu unterwerfen und ihm zu erlauben, dich zu trainieren, dich zu verändern und das zu tun, was er tun will, und zwar zu der Zeit, zu der er es tun will. Amen. Amen. Also, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt bitte mit mir Matthäus Kapitel 5 auf. Matthäus Kapitel 5. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich hatte gesagt, dass wir die größte Predigt aller Zeiten durchgehen werden. Wir gehen durch die fantastischste Geschichte, die je erzählt wurde. Es ist die Geschichte Jesu. Das ist seine Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob es seine großartigste Predigt war. Es ist sicherlich eine der beeindruckendsten Predigten und tausende von anderen Predigten wurden über diese eine Predigt geschrieben. Aber schauen wir uns doch mal die Bergpredigt an, die hier in Kapitel 5 von Matthäus beginnt. Habe ich Matthäus gesagt? Ja, gut, dann sind wir hier richtig. Ich fange einfach mal an. Ich weiß aber noch nicht, bis wohin ich lesen soll. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Die ganze Schrift geht zurück bis zu Vers 1, wo die Menschenmassen Jesus folgten. Sie wurden von seinen Wundern, seiner Lehre und seiner Autorität angezogen. Vielleicht sogar von seinem Essen. Für diejenigen unter uns, die um die Welt gereist sind, kennen das, dass manchmal eine Menge Leute zu einem Treffen kommen und viele von ihnen kommen wegen des Essens. Sie kommen nicht für den Jesus-Teil, sondern um Essen zu bekommen. Wenn es zum Jesus-Teil kommt, schlafen sie ein oder gehen weg. Ich sage nicht, dass das überall so ist. Ich sage nur, dass ich das erlebt habe. Und du weißt, dass die Menschen Jesus folgten, die Scharen aus allen möglichen Gründen. Und es heißt, dass er auf einen Berg ging. Er beschloss also, sich von der Menge zu entfernen und auf einen Berg zu gehen. Und die Leute glauben, sie wüssten, wo genau dieser Berg, dieser Hügel ist. Und es heißt, als er sich gesetzt hatte, kamen seine Jünger zu ihm. Also seine Jünger kamen zu ihm. Sie, das sind seine Jünger. Und es heißt, dann hat er seinen Mund, tat er seinen Mund auf und lehrte sie. Wer sind die Sie? Wenn du die Bibel studierst, fragst du dich dann manchmal solche Dinge. Wer sind die Sie? Sind es Sie die Menge oder sind es Sie die Jünger? Nun, es sind Sie die Jünger. Das sind die, die er tatsächlich unterrichtet. Es sind seine Jünger. Er ging, die Menschenmenge folgte ihm. Er ging auf einen Hügel und dann kamen seine Jünger sozusagen aus der Menge heraus und sie kamen zu ihm. Sie waren es, denen er seine Predigt hielt, seinen Jüngern. Er ist ein erstaunlicher Gott, der erstaunliche Erkenntnisse hat und Dinge, an die die Menschen glaubten, in gewisser Weise auf den Kopf stellte. Aber er hatte auf jeden Fall einen inneren Kreis. Viele Leute mögen das nicht, was wir einen inneren Kreis nennen, denn es sieht aus wie ein, du weißt schon wie ein, ich weiß nicht, wie du es nennst, ist es ein Clique? Ich weiß nicht, wie das Wort heißt. Ich bin nicht so gut in Englisch, ich bin besser in Griechisch und Hebräisch. Nein, du weißt also, dass es einen inneren Kreis gibt. Jesus hat einen inneren Kreis. Daran können wir nichts ändern. Es ist einfach eine Tatsache, dass er einen hatte. Er hatte seine engsten Jünger und auch wenn die Menschen den inneren Kreis nicht besonders mögen, wollen wir einladend sein, wir wollen offen sein, wir wollen für alle da sein, aber es gibt einen Platz für diejenigen, die einen Preis zahlen. Es gibt einen Platz für diejenigen, die sich Jesus hingeben wollen. Es ist ein selbstgewählter innerer Kreis. In gewisser Weise heißt es, dass sie aus der Menge zu ihm kamen. Verstehst du das Bild? Das Bild, das ich hier bekomme, ist also eine Selbstauswahl. Da ist eine Menge. Ich weiß nicht, ob die Menge heute hier ist. Und er geht auf einen Hügel und seine Jünger kommen aus der Menge hervor. Wir sind dazu berufen, Menschen zu sein, die aus der Menge heraustreten, raus aus der Menge und ganz nah bei Jesus zu sein. Wir sind dazu aufgerufen, zu ihm zu kommen, um von ihm zu lernen, ihm zuzuhören. Amen. Lasst uns aus der Menge heraustreten und Jünger von Jesus sein. Dieser Kreis könnte riesig sein, wenn du den inneren Kreis verstehst. Ich will niemanden vor den Kopf stoßen, was auch nicht meine Absicht ist. Aber es ist eine Art Selbstauswahl. Komm in den Kreis, hör auf Jesus, lass dich von ihm ausbilden, lass dich von ihm entwickeln, gib dein Leben an ihn ab, gib ihm dein Alles. Amen. Sie kamen also zu ihm, wo er saß, und ihr wisst, dass es für treue Menschen einen Platz gibt, an dem sie mehr Informationen bekommen. Es ist so, wenn du im Kleinen treu bist, wirst du im Großen treu sein. Wenn du also mit kleinen Dingen, die Jesus dir gibt, treu bist, dann wirst du auch bei großen Dingen treu sein. Wenn du ein Jünger Jesus sein willst, musst du treu sein. Du musst ein Jünger sein, der von ihm lernt. Amen. Paulus sagte, du brauchst das nicht aufzuschlagen, bleib einfach in Matthäus. Aber in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2 schreibt er, das, was du von mir gehört hast, das ist Paulus, der zu Timotheus spricht. Die Dinge, die du von mir gehört hast, unter vielen Zeugen, gib diese an treue Männer weiter. Und das heißt Männer in der King James Bibel, aber in anderen Bibeln heißt es Menschen. Das ist auch etwas, worauf du bei Bibelübersetzungen achten solltest. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich eine Frau wäre. Offensichtlich, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Aber, wie du weißt, ist das Wort sehr männlich, nicht wahr? Männer, Männer, Männer. Aber manchmal wird das Wort man im Englischen für Männer benutzt und manchmal für Menschen. Und ich denke, in einer anderen Zeit, als die King James Bibel geschrieben wurde, auf der viele Bibeln in gewisser Weise basieren, wären Männer eine höhere soziale Schicht gewesen. Sie hatten mehr Autorität oder Respekt. Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Wenn du also das Wort Männer siehst, dann sage ich zu diesen Frauen, diese Frauen, sie sagen, diese Frauen, es ist, als ob es Menschen bedeutet. Das tut es. Und du kannst dich hier dazu zählen. So steht es da, also lese ich die Bibelstelle besser noch einmal. Und was du von mir gehört hast, sagt Paulus zu Timotheus, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist der Kreislauf des Christentums, nicht wahr? Dinge an treue Menschen weitergeben. Manchmal erlaubt mir der Herr nur bestimmte Wochen und bestimmte Zeiten, um zu sehen, was er für treue Menschen hält. Ich muss nicht entscheiden, wer eine treue Person ist. Er weiß, wer treu ist. Der Herr kennt diejenigen, die zu ihm gehören. Er kennt diejenigen, die ihm nachfolgen, die sich ihm hingeben und ihm gehorchen. Und du gibst treue Dinge an diese Menschen weiter. In diesem, wie hieß das noch gleich? Es war der Chat am Freitag, Koinonia-Chat. Ja, den hatten wir am Freitag. Sie haben sich am Tisch unterhalten und ausgetauscht. Und bestimmte Dinge, die ich euch weitergegeben habe, gebt ihr weiter. Und wenn ihr sie weitergebt, dann haben die Menschen, die sie treu empfangen und etwas damit anfangen können, die Verantwortung, diese Dinge auch an andere treue Menschen weiterzugeben. Es ist nicht so, dass eine Person die ganze Arbeit macht, sondern es geht darum, Dinge weiterzugeben, aber nicht wahllos, sondern die richtigen Dinge zur richtigen Zeit an die richtigen Leute. Woher weißt du, was die richtige Sache ist, die du zur richtigen Zeit weitergeben sollst? Wenn Jesus dich durch den Heiligen Geist führt und leitet, wenn Jesus dein Herr ist, wird er dir zeigen, was du weitergeben sollst. Aber wir sind aufgerufen, Multiplikatoren zu sein. Gehen wir jetzt zurück zu 1. Mose, seid fruchtbar und mehret euch. Das bedeutet also nicht nur, dass wir Babys bekommen, obwohl wir in dieser Gemeinde anscheinend viele haben, sondern es ist auch nicht die einzige Möglichkeit, sich zu vermehren. Wir sind dazu aufgerufen, uns geistig zu vermehren, Dinge an treue Menschen weiterzugeben. Aber damit die Dinge an dich weitergegeben werden können, musst du in gewisser Weise auch treu sein. Und was bedeutet es, treu zu sein? Es bedeutet, dass du dich hingibst. Es bedeutet, ein Täter des Wortes zu sein. Es ist wie bei jemandem, der Dinge beherzigt. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau, aber bedeutet beherzigen, hören und gleichzeitig tun? Heute ist es jedenfalls so. Heute also schon. In Darrens Wörterbuch steht das so. Es geht nicht nur ums Hören, sondern auch ums Beherzigen. Es geht darum, zu hören und zu gehorchen und etwas mit dem zu tun, was dir gegeben wurde. Das ist es, was ein treuer Mensch tut. Sie gehorchen Jesus. Jesus zu gehorchen ist keine Option. Amen. Jesus zu gehorchen ist das, was ich tun will, weil ich ihn liebe, weil er mich gerettet hat und weil er ein erstaunlicher Gott ist. In dem Beispiel, das wir letzte Woche gehört haben, legten die Jünger, die Jesus berief, als er sagte, folge mir nach, ihre Netze weg. Sie gaben ihren Lebensunterhalt auf. Sie verzichteten auf alles, um Jesus zu folgen. Was für ein Vorbild für uns alle. Manchmal denken wir, dass manche Menschen, die nicht alle, ein ruhiges Leben bevorzugen. Andere Menschen jedoch haben vielleicht geistliche Ambitionen, nennen wir sie mal so, und sie sagen sich, ich will wie ein Apostel sein, ich will diese Dinge tun und diese Dinge sehen und ich will die Herrlichkeit erleben. Wenn du diese Dinge sehen willst, dann tue, was seine Jünger getan haben. Sie haben alles aufgegeben, um Jesus zu folgen. Sie gaben alles auf. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du alles aufgeben musst, was du hast, aber du solltest es nur leicht festhalten und sagen, Jesus, alles, was ich habe, gehört dir. Amen. Das bedeutet, ihm alles zu geben, ihm Zugang zu allem zu gewähren. Das ist ein treuer Mensch. Und so sieht ein Jünger aus. Amen. Die beste Beschreibung eines gläubigen Menschen ist meiner Meinung nach jemand, der das Wort umsetzt. Sie hören nicht nur zu, sondern tun etwas mit dem, was ihnen anvertraut wurde. Sie müssen nicht perfekt sein, aber mir gefällt der Gedanke, dass wir weitergeben, was wir, wie Johannes sagte, vom Wort Gottes gekostet und erfahren haben. Du siehst, dass treue Menschen etwas mit dem tun, was Gott ihnen gegeben hat. Bei meiner ersten Erklärung vor ein paar Minuten wirst du vielleicht denken, oh, Ich habe die Information bekommen. Ich gehe hin und gebe sie weiter. Ich bekomme die Info, gehe hin und gebe sie weiter. Du übersiehst dabei jedoch einen Schritt. Ich erhalte die Informationen, die durch mich hindurchgehen. Sie sind ein Teil von dem, was ich bin. Weißt du, wenn es nicht richtig und nicht schön ist, spucke ich es aus. Und wenn es gut ist, schlucke ich es und nehme es durch den Heiligen Geist auf. Anschließend lebe ich es aus. Dann gebe ich diese Dinge weiter, Amen, weil wir die Dinge Gottes schmecken und anfassen und erleben. Wir wollen nicht nur Zuhörer sein, nur hören und nicht Täter sein, ist in vielerlei Hinsicht Zeitverschwendung. Vor allem, wenn wir sehen wollen, wie Gott sich bewegt. Wir wollen Gott in unserem Leben sehen. Wir wollen Zeugen von dem sein, was er tut. Wir wollen schneller wachsen. Wir wollen schneller lernen. Wenn du schneller lernen und Dinge tun willst, dann müssen wir etwas mit dem tun, was wir bekommen haben. Du musst das jetzt nicht aufschlagen, aber wenn du es nachlesen willst in Lukas Kapitel 6, Lukas Kapitel 6, Verse 20 bis 23, sagt Jesus, anders als hier in Matthäus, wo es heißt, gesegnet sind diejenigen oder gesegnet sind diejenigen hier oder gesegnet sind die, sagt er in Lukas, ihr, gesegnet seid ihr. Er redet ganz konkret, er macht es sehr persönlich. Und wer sind die ihr, zu dem er spricht? Auch das würde ich gerne wissen. Wer ist dieses Du? Wer ist das Du, mit dem er spricht? Wer ist das ihr, zu dem er spricht? Das ihr sind seine Jünger. Amen. Aber wir können es trotzdem auf unser Leben anwenden. Wir können diese Dinge immer noch auf unser Leben anwenden. Ein Jünger ist jemand, der bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus über alles zu lieben. Das scheint ein hoher Anspruch zu sein. Aber wenn du dein Kreuz auf dich nimmst, musst du durch alles hindurchgehen, was du durchmachen sollst. Vielleicht ist es nicht dasselbe wie bei anderen. Jedes Kreuz mag eine andere Form haben, aber du musst bereit sein, dein Leben für Jesus hinzugeben. Manche Menschen sind froh, wenn sie Jesus ab und zu besuchen oder religiöse Dinge tun können. Aber wenn du die Fülle des Königs und seines Reiches erleben willst, verlangt er wirklich ein Leben der absoluten Hingabe. Amen.
Amen.
Er antwortet auf jeden Fall. Die Tatsache, dass er zu seinen Jüngern spricht, ist eine Antwort auf etwas, das ich hier schon einmal gepredigt habe. Ich habe gesagt, dass ich es ohne zusätzliches Licht so verstanden habe, dass Jesus zu den Menschenmengen spricht. Und ich habe gehört, dass es erstaunlich ist, wie konnte er ohne Mikrofon zu all diesen Menschen sprechen? Das habe ich schon oft gehört, wiederholt und gesagt. Aber das brauchte er auch gar nicht, denn er ging auf einen Hügel. Und wenn er zu vielen Menschen sprach, war er sowieso auf der Spitze eines Hügels. Aber es waren seine Jünger, die zu ihm kamen, zu denen er sprach. Ich weiß nicht, wie viele Jünger es waren. Ob es nur die wenigen waren, die im vorigen Kapitel berufen worden waren, oder ob sich noch mehr aus der Menge der Schar dazu entschlossen, zu diesem Zeitpunkt zu kommen. Aber es beantwortet diese Frage in gewisser Weise. Er brauchte kein Mikrofon, weil er zu den Gläubigen sprach. Amen. Oder zu seinen engsten Anhängern, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Wir alle müssen Menschen sein, die wissen, wann es Zeit ist, sich zu Jesu Füßen zu setzen, nicht wahr? Es gibt eine Zeit, in der man aus der Menge heraustritt. Es gibt eine Zeit, in der man sich zu Jesu Füßen niederlässt und zuhört, was er zu sagen hat. Ich werde das heute nicht vorlesen, denn die Zeit vergeht wie im Flug. Aber wer die Geschichte von Maria und Martha nicht kennt, kann sie in Lukas Kapitel 10 nachlesen. Es geht um Maria und Martha. Und ich glaube, es war Maria, die zu Jesu Füßen saß. Ist das richtig? Ja? Das ist gut. Maria ist immer die Gute. Was gut ist, die Gute. Ja, Maria saß also zu Jesu Füßen und Martha war mit anderen Dingen beschäftigt. Und sie sagt, Jesus, und Maria hört Jesus zu. Und Martha sagt, dass jetzt Darrens umschreibt, das ist jetzt Darrens Umschreibung. Martha sagt, ich mache hier draußen die ganze Arbeit. Ich koche, ich putze, naja, nicht putzen, aber ich bereite alles vor und versuche zu dienen und dafür zu sorgen, dass alles gut läuft. Und sie sitzt nur da und tut nichts und hört ihr zu. Und Jesus sagt so in etwa, sie hat Weise gewählt oder sie hat das Gute gewählt. Nun, das verstehen manche Leute falsch. Ich weiß nicht, wie du das interpretieren würdest, dass Martha die Böse ist. Nun, ich weiß es nicht. Sie dient. Wir sind alle dazu berufen, zu dienen. Wir sind dazu da, zu dienen. Du darfst das jetzt nicht so verstehen, dass es am besten ist, nichts zu tun und einfach nur da zu sitzen und zuzuhören und zu sagen, ich höre den ganzen Tag nur Jesus zu. Und du machst dir nicht die Mühe, dich auf irgendetwas einzulassen. Das wäre falsch. Wir sind berufen zu dienen, aber wir müssen auch wissen, wann es Zeit ist, sich hinzusetzen und zuzuhören. Wenn dein Leben nur aus Dienen, Dienen, Dienen besteht, aber weg von Jesus, dann sind es nur deine guten Werke und gute Werke funktionieren nicht. Gott ist nicht an deinen guten Werken interessiert, sondern an den Werken, die er lenkt. Maria saß zu seinen Füßen und hörte auf seine Stimme. Wenn er ihr geboten hätte, etwas zu tun, hätte sie es hören können. Wir wollen sicherstellen, dass wir Menschen sind, die nahe genug bei Jesus sind, um seine Stimme zu hören, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wir wollen Jesus nahe genug sein, um ihn zu kennen, ihn zu spüren und ihn zu fühlen. In gewisser Weise zu seinen Füßen zu sein. Amen. Wir wollen innehalten und zuhören. Der Weg Jesu bedeutet wirklich, bei ihm zu sein, ihm zuzuhören und ihn zu kennen. Amen. Amen. Wir sind also nicht weitergegangen. Wir sind immer noch bei Matthäus, korrekt? Wir haben uns nicht bewegt, wir sind nicht abgeschweift, gelobt sei der Herr. Wir sind in Matthäus, richtig? Ja, das sind wir. Ja, wir sind jetzt bei Matthäus, Vers 2. Dann tat er seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Ich meine, die King James Bibel ist definitiv nahe am Originaltext. Also, er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Das steht zwar im Griechischen, aber das würdest du auf Englisch nicht sagen, oder? Du würdest es nicht sagen. Wie hat Jesus die Menschen sonst noch gelehrt? Vielleicht schrieb er es nur auf, aber er öffnete seinen Mund und lehrte sie, indem er sprach. Und dafür gibt es einen Grund. Es soll eure Aufmerksamkeit erregen. Es soll deine Aufmerksamkeit erregen, damit du verstehst, dass das, was er sagen will, Gewicht hat. Er hat den Mund aufgemacht und das erzeugt Spannung. Eigentlich nicht, aber in der damaligen Kultur war es so. Es ist, als ob er öffnete seinen Mund und lehrte sie, die Aufmerksamkeit auf die Rede lenkt. Das wird eine wichtige Sache sein, über die geredet wird, über die diskutiert wird. Amen. Er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Hier kommen wir zu allen möglichen erstaunlichen Ideen, die von Jesus stammen. Das hätte ich vorher sagen sollen, ist aber okay. Diese Art von Wort hier, wo es heißt, glückselig oder gesegnet, ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, was mir heute aber auch egal ist. Ich denke, glückselig. Wer stimmt zu, dass es glückselig sein sollte? Das reicht mir aus. Ja, so jetzt, glückselig. Glückselig sind die Armen im Geiste. Glückselig, das ist eine seltsame Sache. Aber in der Amplified-Bibel definiert es hier genau richtig. In der Amplified-Bibel heißt es glückselig, glücklich, beneidenswert. Und geistig wohlhabend, mit Lebensfreude und Zufriedenheit in Gottes Gunst. Wow. Und Errettung, unabhängig von ihrem äußeren Zustand. Das ist nur in dem einen Wort glückselig. Naja, es wurde erweitert. Es sind mehr Wörter, als wirklich nötig sind. Aber im Griechischen, nicht, dass ich ein Griechischgelehrter wäre, obwohl es sich heute so anhört, dadurch, dass ich es so oft erwähne, gibt es zwei Arten, das Wort glückselig zu verstehen. Und die Amplified-Bibel hat es richtig beschrieben. Es geht um die Unabhängigkeit von äußeren Umständen. Du kannst also in diesem Sinne gesegnet sein, das heißt glückselig und zufrieden. und du kannst aufgrund äußerer Umstände glückselig und zufrieden sein, weil du zum Beispiel im Lotto gewonnen hast. Du könntest sagen, dass du an diesem Punkt gesegnet bist, glückselig und zufrieden aufgrund äußerer Umstände, also aufgrund von etwas, das passiert ist. Aber die andere Art und Weise, wie es verwendet wurde und wie es in diesem Fall in den Seligpreisungen steht, ist begünstigt und glücklich oder glücklich und begünstigt. Über äußerlichen Umstände hinaus, jenseits äußerer Umstände, über das, was geschieht, hinaus, dass du jenseits dessen, was passiert, gesegnet werden kannst. Es ist greifbar, es ist eine Erfahrung, es ist real. Es ist Glück und Gunst. Es bedeutet also nicht, dass in deinem Leben alles perfekt laufen muss. Wenn die Leute mein Leben beobachten würden, würden sie sagen, mit dem stimmt doch was nicht. Vielleicht waren sie wie bei Hiob, bei dem sie sich sicher waren, dass er etwas falsch gemacht haben muss. Er muss irgendetwas falsch gemacht haben. Schau dir doch mal sein Leben an. Dies und jenes ist geschehen. Nein, es geht nicht um äußere Dinge. Es geht nicht um materielle Besitztümer. Es geht um einen Zustand der Ruhe und des Friedens, der entsteht, wenn man in der Gegenwart Gottes lebt. Es ist gesegnet sein, egal was geschieht und egal was um einen herum passiert. Das ist der beste Weg, um gesegnet zu werden. Denn es hängt nicht von den Umständen ab, sondern von einem König, der auf dem Thron sitzt und sich nicht entfernt. Amen. Lasst uns also Menschen sein, die gesegnet sein wollen, und zwar auf eine Weise, die über die äußeren Umstände hinausgeht. Einige Übersetzungen haben das englische Wort happy, zu Deutsch glücklich, verwendet. Hier steht also glückselig, und die meisten Bibeln sagen glückselig. Andere haben es mit glücklich übersetzt, weil es eine Überschneidung gibt. Das Wort bedeutet also irgendwas zwischen gesegnet und glücklich oder vom Glück begünstigt. Die Living Bible oder die Common English Version, die New English Version, sie alle verwenden das Wort glücklich. Wenn du wolltest, könntest du die Übersetzungen durchgehen und dort das Wort glücklich einfügen. Glücklich sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, ich bin glücklich, egal was passiert. Das Auto hat eine Panne. Ja, ich bin glücklich. Warum bin ich glücklich? Weil das Auto eine Panne hat? Nein, es hat nichts mit den äußeren Umständen zu tun. Ich bin glücklich in Jesus. Amen. Gesegnet in Jesus. Glücklich in gewisser Weise zu beneiden. Aber ich glaube, in der Amplified Bible wurde das an einigen Stellen so ausgedrückt. Vielleicht hast du es schon erlebt. Das Reich Gottes ist so real, so greifbar. Ich möchte, dass alle hier wissen, dass es nicht nur um gelegentliche Begegnungen oder gelegentliche gute Tage geht, wenn du dein Leben Jesus übergibst, sondern dass du wirklich eine ständige Gemeinschaft und Verbindung mit Gott haben kannst, sodass du ihm immer nahe bist. Es ist dir schon einmal passiert, dass ein Tag, der eigentlich schlecht sein sollte, sich als richtig gut herausgestellt hat, weil du Gott nahe warst und dich von ihm gesegnet und mit ihm verbunden gefühlt hast? Du bist fröhlich, du bist gesegnet, du kannst dich glücklich schätzen. Und warum? Weil du mit dem König verbunden bist. Amen. Es gab Zeiten, wie viele von euch wissen, dass wir im Krankenhaus waren. Nicht als Familie, aber Carol, Samuel und ich. Und in den ersten Tagen der Krankenhausbesuche waren wir sehr verletzlich und in manchen Bereichen schwach. Und wir wuchsen, das war das Wort. Und mit der Zeit lernten wir, mit Jesus verbunden zu bleiben, egal was uns gesagt wurde, egal was passierte. Es würde hier vielleicht einige kränken und einen falschen Eindruck erwecken, wenn ich sagen würde, dass es wunderbare Tage waren. Ich meine nicht, dass er wegen der äußeren Umstände wunderbar war, denn die äußeren Umstände waren nicht wunderbar. Was wunderbar war, war das Gefühl von Gottes Nähe und seinen Frieden, seinen Trost. Das ist ein toller Ort zum Leben. Wir wollen also Menschen sein, die unabhängig von dem sind, was um uns herum passiert, unabhängig von dem, was vor sich geht. Wir sind glücklich, vom Glück begünstigt und gesegnet, wenn Gott wegen unseres Königs. Amen. Es ist eine ganz andere Art von Segen. Ich mag das, weil es eine Art von Wohlstand ist, den ich mit gutem Gewissen predigen kann. Wohlstand bedeutet nicht unbedingt, dass du viele Autos und ein großes Haus haben wirst. Wenn das der Fall ist, dann verpassen viele Gläubige in den ärmeren Ländern auf der ganzen Welt das Ziel. Diejenigen, die nicht einmal wissen, wie sie sich als nächstes ernähren sollen. Wir waren an Orten, wo die Menschen in Häusern leben, die aus Stöcken und Planen gemacht sind. und die Gemeinden, die aus Welblich gebaut ist, nicht einmal gebaut, ich würde sie nicht als gebaut bezeichnen, sondern nur als Welblich, und das ist ihre Kirche. Denkst du, dass diese Menschen gesegnet sind? Wenn du in ihre Versammlung kommst, loben sie Jesus und scheinen glücklich zu sein. Sie sind glücklich, beneidenswert glücklich. Und warum? Nun, das hat nichts mit den äußeren Umständen zu tun, sondern mit Jesus. Amen. Lass uns diese Menschen sein, die, egal was passiert, immer in seiner Nähe bleiben, mit ihm verbunden sind, ihn spüren, ihn kennen, seine Liebe, Freude und seinen Frieden spüren. Amen. Eine gute Möglichkeit, sich an das Wort gesegnet zu erinnern, ist, sich daran zu erinnern, dass manche Leute es als glücklich durch Gott bezeichnen. Glücklich durch Gott. Glücklich durch Gott sind also die Armen im Geiste. Glücklich durch Gott sind die, die trauern. Glücklich durch Gott sind die Sanftmütigen. Glücklich durch Gott. Amen. Ich versuche, die Botschaft auf 40 Minuten zu beschränken. Ich versuche, immer noch diese Vorschrift einzuhalten. Oh nein, wir haben 10 Minuten gebetet, oder? Ja, wir haben 10 Minuten gebetet. Du weißt, dass die Quelle des wahren Glücks in Jesus liegt. Amen. Gibt es da nicht einen Film? An den Namen kann ich mich gerade nicht erinnern. Pursuit of Happiness. Im Deutschen das Streben nach dem Glück oder so ähnlich. Oder das Streben nach was? Ist es so etwas? Naja, das Streben nach Jesus ist der Ort, an dem du wahres, echtes Glück finden wirst. Jedes andere Glück ist flüchtig oder andere Dinge sind nicht von Dauer. Vielleicht hast du das noch nicht erlebt, aber hast du dir schon einmal etwas so sehr gewünscht, dass es dich nie wirklich zufriedengestellt hat, als du es dann bekommen hast und du dich nie so gefühlt hast, wie du es dir vorgestellt hast? Wir alle wissen von Stuart Matthews und seinen Uhren. Und ich glaube nicht, dass diese Uhren zufriedenstellend waren. Vielleicht sind sie es für 10 oder 20 Minuten gewesen. Aber nur die Suche nach Jesus bringt wirkliche Zufriedenheit. Ich glaube, in christlichen Kreisen besteht manchmal die Gefahr, dass wir uns ansehen, was unsere christlichen Nachbarn haben und wie sie leben, und dann denken, Gott liebt mich nicht. Sie haben dies, sie haben das, sie haben 3 Autos, 4 Autos, 5 Autos. Sie besitzen eine bessere Automarke als ich. Sie müssen nicht nächtelang ohne Schlaf verbringen. Sie müssen nicht durch diese Prüfungen gehen. Das müssen sie nicht. Womit vergleichst du dich? Die Person, mit der wir uns vergleichen sollten, ist Jesus. Jemand, der sein Leben hingegeben hat, der sein Kreuz für uns auf sich genommen hat, der sein Leben für uns hingegeben hat und uns gerettet hat. Das ist derjenige, dem wir eigentlich nachfolgen. Lass uns nicht vergleichen, sondern einfach Menschen sein, die Segen als in Gott zu sein sehen. Amen. Wahres Glück findet man in ihm. Wir werden die Seligpreisungen also durchgehen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir heute viele behandeln werden. Vielleicht schaffen wir sogar nur eine der Seligpreisungen. Ich werde mich etwas mehr beeilen. Bei diesem Tempo werden wir das ganze Jahr brauchen, um die Bergpredigt durchzugehen, weil wir erst bei Vers 3 sind. Wir sind bei Vers 3. Ich habe eigentlich Vers 3 gesagt, oder? Ich möchte hier nur klarstellen, dass dies die Eigenschaften eines Christen sind. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich als Christ verhält. Und ich habe erwähnt, wie ein Christ sich verhalten sollte. Und ich möchte, dass du weißt, dass, wenn wir diese Art von Seligpreisungen betrachten, diese verschiedenen Aussagen Jesu mit einer weiteren Antwort, die eine Verheißung am Ende haben, es nicht darum geht, dass diese für einige Christen gilt und jene für andere. Denke also nicht, selig sind die Armen im Geiste. Oh, das bin nicht ich, das ist jemand anderes. Gesegnet sind die, die trauern. Ja, ich trauere, das bin ich. Weißt du, selig sind die Sanftmütigen, denn das ist eine andere Art von Christ. Sie sind nicht wie die Gaben des Geistes. Die Gaben des Geistes werden auf unterschiedliche Art und Weise verteilt. So wie Gott entscheidet, gibt er verschiedenen Menschen unterschiedliche Gaben. Diese Gnadengaben, diese Verhaltensweisen, diese Eigenschaften sind etwas, was wir zwar nicht nachahmen, aber zumindest erkennen und uns in gewissem Maße zu eigen machen sollten. Das sind Gnadengaben, die für uns alle und unser ganzes Leben gelten. Amen. Diese Gnade, diese Glückseligkeiten, ja, wie auch immer, diese Dinge, dieses wahre Glück, diese Segnungen sind für alle da. Amen. Gut, zurück zu Vers 3. Eine halbe Stunde, um zu Vers 3 zu kommen und darüber zu reden. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wow. Selig sind die Armen im Geiste. Ich meine, ich weiß nicht, was du glaubst, was die Armen im Geiste sind. Aber wir wissen, dass Gott sich mit den Armen zu identifizieren scheint. Meinst du nicht auch? Irgendwie bin ich damit zufrieden. Da ich meine Herkunft kenne, ich muss hier vorsichtig sein, da Teile meiner Familie hier sind. Also mit meiner sehr edlen Herkunft im Hinterkunft. Meine Herkunft und meine Familie, es ist nichts falsch mit ihnen. Das kann ich jetzt nicht verwenden. Nein, wir kennen unsere Herkunft. Wir wissen, woher wir kommen. Wir sind nicht, ich weiß nicht, ob wir gewöhnlich oder ungewöhnlich sind. Ich weiß nicht, wie das Wort lautet, aber ich bin froh, dass Jesus in mein Leben eingegriffen hat. In das Leben meiner Familie, in das Leben meiner Oma, als sie hier war. Ich bin froh, dass er das getan hat, dass er sich Menschen ausgesucht hat, die vielleicht nicht in einem stattlichen Haus mit silbernen Löffeln aufgewachsen sind, sondern arme Menschen. Es scheint, dass Gott sich mit den Armen verbindet. Dafür gibt es einen Grund. Vielleicht komme ich dazu. Mal sehen, wie es läuft. Aber er tut es. Er verbindet sich mit den Geringsten. In Jakobus Kapitel 2, Vers 5, das musst du jetzt nicht nachschlagen, hier steht, hat Gott nicht die Armen dieser Welt dazu auserwählt, reich im Glauben und Erben zu sein? Erben? Erben? Hat Gott nicht die Armen dieser Welt auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein? Was er denen verheißen hat, die ihn lieben? Das ist eine Frage. Und die Antwort lautet ja, Gott hat es getan. Er hat es verheißen. Er hat die Armen auserwählt, reich im Glauben zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich schon reich sein will, dann lass uns reich im Glauben sein. Amen. Lass uns nicht nur an natürlichen Reichtümern reich sein, denn die werden vergehen. Sie werden verrosten. Wir werden reich an Glauben sein, reich an Gottes Vertrauen. Das ist eine ewige Sache. Das ist das Sehen des Ewigen, das Schauen auf das Ewige. Denn was wir sehen können, was wir mit unseren Augen sehen können, das rostet, es wird alt. Selbst wenn wir hier dekorieren und einen neuen Teppich verlegen. Ich weiß noch, wie wir den neuen Teppich hier reingebracht haben und ich dachte, wow, sieht das schön aus. Und jetzt ist er fleckig und schmutzig. Und diese Dinge nutzen sich einfach ab. Was wir also tun werden, ist zuerst das Reich Gottes zu suchen. Wir werden nach seiner Gerechtigkeit streben. Wir werden unser Vertrauen in ihn setzen. Daran werden wir reich sein. Denn das ist es, was Gott anzieht. Amen. Und für diejenigen, die Gott auserwählt hat, sind Menschen, die schon reich an Glauben und Erben des Königreichs sind. Ich möchte das Reich Gottes empfangen. Ich will im Reich Gottes wandeln, ja? Ich möchte jetzt darin wandeln, aber ich möchte, dass die Fülle des Reiches Gottes kommt. Amen. Und er hat es denen verheißen, die ihn lieben. So steht es in Jakobus Kapitel 5, Vers 2. Diejenigen, die liebevoll sind, die ihn lieben, die seinen Geboten gehorchen, die demütig genug sind, seine Gebote anzunehmen und sie auszuleben. Amen. Wir wissen also, was die Armen sind. Ich muss dir das nicht näher erläutern. Es bedeutet die Armen, die Bedürftigen. Du weißt, was arm bedeutet. Es sind diejenigen, die in gewisser Weise keinen äußeren Segen haben. Aber hier im dritten Kapitel wird deutlich, wo es heißt, selig sind die Armen im Geiste. Es sind die Bescheidenen. Es sind diejenigen, die bedürftig sind und ihre Bedürftigkeit erkennen, aber auch ihre geistliche Bedürftigkeit erkennen. Sie erkennen ihre Bedürftigkeit nach Jesus, nach ihm. Es fehlt ihnen der Stolz, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihren eigenen Weg zu gehen. Und sie halten sich für bescheiden und unbedeutend. Das sind diejenigen, die arm im Geiste sind. Arm im Geiste. Ich weiß nicht, was das Gegenteil davon sein soll. Arm, reich an... Ich weiß nicht, reich an Geist, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es trotzdem funktioniert, das spielt keine Rolle. Aber der Punkt ist, dass es sich um jemanden handelt, der zu viel Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und sein eigenes Verhalten hat. Jemand, der das Gefühl hat, ich bin wichtig und ich bin wirklich wichtig und jeder sollte auf mich hören. Manche Leute haben den Eindruck, dass ich mich so verhalte, aber das ist nicht das, was in meinem Herzen vor sich geht, verstehst du? Ich bin also wichtig und alle sollten auf mich hören und ich bin so und ich werde ganz vorne stehen. Und die Armen im Geist sind diejenigen, die sagen, ich bin schwach. Und das bedeutet nicht, dass ich ein Versager bin, aber ich erkenne, dass ich das nicht alleine schaffen kann. Es fehlt etwas in meinem Leben. Es fehlt etwas Geistiges. Es spielt keine Rolle, was ich tue, welchen Reichtum ich suche, wem ich nachjage. Es spielt keine Rolle, wie viel Alkohol oder Drogen oder was auch immer ich nehme, um zu versuchen, den Schmerz zu löschen, die Verletzung loszuwerden. Es fehlt etwas. Und das, was fehlt, ist geistig. Selig sind die Armen sind im Geiste oder demütig und unbedeutend im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Amen. Sie erkennen ihre Bedürftigkeit nach Jesus. Gott gibt das Königreich denen, die ihr Knie in Demut beugen. Und er macht ihr Leben bedeutsam. Er tut es durch seine Macht, durch sein Gebot, durch seinen Plan. Aber er bekommt die ganze Herrlichkeit. Es ist sein Werk. Amen. Es geht nicht um Menschen, die versuchen, wichtig, stark und erfolgreich zu sein und sich selbst zu behaupten. Sie sind arm im Geiste. Sie erkennen ihre Schwächen. Sie werfen sich auf die Verheißungen Gottes und vertrauen auf Jesus. Und wenn sie sich zur rechten Zeit so demütigen, wird er sie zur rechten Zeit erhöhen. So die Verheißung. Warum tut er das? Weil Gott absichtlich die Schwachen und Törichten der Welt erwählt hat, um die Weisen zu Schanden zu machen. Macht euch keine Sorgen, Leute. Nicht viele Edle, nicht viele Kluge, nicht viele Reiche, nicht viele Großartige wurden auserwählt. Ups, schau dich um im Raum, das sind wir. Nicht viele wurden wegen unserer super wunderbaren natürlichen Begabungen ausgewählt. Und selbst wenn wir eine natürliche Begabung hätten, will Gott sie in die Hand nehmen und Herr darüber sein. Amen. Denn er ist ein besserer Herr über deine natürlichen Gaben als du selbst. Gott hat also die Törichten und die Schwachen erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, weil er das Leben der Menschen bedeutsam machen will. Aber er will, dass es sein Werk ist, dass er die Anerkennung und die Ehre bekommt. Es ist ein Gewinn für alle, wenn du bescheiden bist, wenn du unbedeutend bist. Wenn du nicht den Stolz hast zu glauben, dass du es alleine schaffen kannst. Ich schaffe es nicht allein. Übrigens, ich habe versucht, es selbst zu machen. Und das führt zu einer absoluten Katastrophe. Es gibt genügend Frucht in meinem Leben, die beweisen, dass ich es nicht allein schaffe. Was hatte das zur Folge? Es führte zu einer geistigen Verarmung. Und was ist dabei herausgekommen? Es führte dazu, dass Gott mich in dieser geistigen Armut erreicht und sagte, okay, jetzt erkennst du, dass du es nicht tun kannst. Ich werde tun, was nur ich in deinem Leben tun kann. Und am Ende wird alles, was du tust, mir die Ehre geben, weil du schwach bist, weil du ein Krug aus Ton bist, weil die Menschen merken, dass du ein echter Mensch mit Schwächen und Problemen bist. Doch wenn die Menschen sehen, dass du etwas tust, was ich durch dich tue, werde ich die Ehre bekommen. Amen. Das ist der Gott, dem wir dienen. Er benutzt Menschen, gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Nicht die, die sich für etwas Besonderes halten, sondern die, deren Herz er sieht und weiß, dass sie etwas Besonderes für ihn sind. Amen. Wenn er die Schwachen, die Törichten und die Bedürftigen gebrauchen kann, egal woher sie kommen, ob aus einer zwielichtigen Sozialsiedlung in der Nähe von Birmingham oder dem Honeypot oder aus Croftlands, und du glaubst vielleicht, dass Croftlands es geschafft hat. Wir haben es geschafft. Als ich noch ein Kind war und wir zum Honeypot nach Croftlands zogen, war es so, als hätten wir es geschafft. Wir haben die Grenze überschritten. Aber ich bin jetzt drin. Ich bin reich, ich bin wirklich reich. Aber darum geht es mir nicht, sondern darum, dass es egal ist, woher du kommst. Bleib demütig und arm im Geiste. Und lass das Reich Gottes durch Jesus zu dir kommen. Amen. Du wirst es vielleicht nicht glauben. Aber es ist kein Stolz, es ist nicht einmal eine falsche Demut. Es ist einfach die Realität, dass meine größte Stärke in Gott wirklich, in Wirklichkeit, meine Schwäche ist. Es ist meine Schwäche, es ist meine Bedürftigkeit nach ihm, und das weiß ich. Ich weiß, dass ich schwach bin. Ich weiß, dass ich ihn brauche, um zu tun, was nur er tun kann. Ich weiß, dass ich ohne ihn nur ein schlechtes Abbild dessen bin, was ich wirklich sein sollte. Aber ich weiß, dass ich mit ihm alles tun kann. Wie ich schon sagte, war ich oft in Situationen, in denen ich Angst hatte, obwohl die Bibel zu uns sagt, dass wir uns nicht fürchten sollen. Doch ich wachse und lerne, Aber ich lasse mich nicht von der Angst beherrschen. Selbst wenn ich Angst hätte, in ein Flugzeug zu steigen oder vor Hunderten von Menschen zu sprechen oder irgendetwas zu tun, habe ich nicht so viel Angst, dass ich mich abschrecken lasse, weil ich auf Jesus vertraue und meine Schwächen kenne. Und irgendwie, wenn ich schwach bin und mich unsicher fühle, wie heißt das Wort noch gleich? Wenn ich mich nicht sehr zuversichtlich fühle, weiß ich, dass er hereinkommt und es zieht seine Gnade an, denn Gott gibt den Demütigen Gnade. Amen. Wenn du den wahren Schlüssel zur geistigen Erfolg und Wachstum wissen willst, dann ist es die Hingabe. Es geht nicht darum, es selbst zu versuchen. Es geht darum, seinen Verheißungen zu vertrauen, wer er ist und sich seiner Herrschaft unterzuordnen. Amen. Amen. Ich dachte, ich würde weiterkommen als bis hierher. Schlag mal schnell mit mir auf. Wenn du so ein Bibelband hast, halte es in Matthäus, Kapitel 5. Und wenn du kannst, blättere bitte mit mir zu Psalm 34. Psalm 34. Psalm 34. Ich kann das jetzt nicht alles lesen, aber das machen wir vielleicht an einem anderen Tag. Aber Psalm 34 lese ich jetzt einfach mal bis Vers 10 oder 12. Ein Psalm von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Hat noch jemand eine Bibel mit einem anderen Titel darüber? Nein? Okay, keine Sorge. Es gibt eine Bibel, die New King James Bibel. Die neueste Version der New King James Bibel sagt etwas darüber, dass dies die Antwort auf das Glück ist. Das ist die Antwort auf das Glück. Steht das auch in deiner? Amen. Das war's. Lies das und ruf es ganz laut. Das Glück derer, die auf Gott vertrauen. Das haben die Übersetzer hinzugefügt. Das Glück derer, die auf Gott vertrauen. Aber du erinnerst dich, dass ich gesagt habe, dass gesegnet glücklich bedeutet. Und glücklich bedeutet zufrieden und beneidenswert. Lass uns das schnell durchgehen. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Warum? Nun, ich weiß nicht warum, ich bin noch nicht so weit. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Stell dir das vor, du schaust zu ihm und schämst dich nicht, dass dein Gesicht strahlt. Du wendest dich in Demut an Gott und bist vielleicht nervös und ängstlich und dann strahlt dein Gesicht. Du brauchst dich nicht zu schämen, denn wenn du demütig bist und in seine Augen schaust, schauen dich auch sein Herz und seine Augen an. Amen. Dieser arme Mann, dieser Elende, oh, wir sind wieder beim Arm. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Das bedeutet nicht, dass es keine Schwierigkeiten geben wird und es bedeutet auch nicht, dass du ein Leben ohne Schwierigkeiten haben wirst. Es bedeutet, dass er ihn vor den Schwierigkeiten bewahrt hat, in denen er sich zu dieser Zeit befand. Einige der Schwierigkeiten hat er vielleicht selbst verursacht. Und es heißt, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Wow! Wir haben das für Ewigkeiten. Wir könnten den ganzen Psalm lesen, aber das werde ich heute nicht tun. Lies ihn doch selbst einmal. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Amen. Folge ihm weiter nach. Sei ein armer Mensch auf die richtige Art und Weise. Ja, sei ein armer Mensch. Gib all deine Besitztümer. Nein, sei ein armer Mensch. Sei arm im Geist und vertraue auf Gott. Amen. Erinnere dich daran, dass uns gesagt wird, wir sollen uns unter seine mächtige Hand demütigen. Denke daran, Demut bedeutet, sich auf Jesus zu verlassen. Das ist es, was echten geistlichen Erfolg bringt. Denke daran, Stolz ist Selbstvertrauen und bringt Widerstand zwischen Gott und dich. Wenn es zwischen dir und Gott zu einem Kampf kommt, dann kann ich dir sagen, ich würde sogar all mein Geld wetten, dass er gewinnen wird. Du kannst also genauso gut aufgeben und den Kampf früher beenden. Wie viele Kämpfe hättest du dir erspart, wenn du dich Gott früher ergeben hättest? Wie viele Kämpfe und wie viele Zeiten der Verzweiflung hättest du verkürzt, wenn du einfach gesagt hättest, Herr, du hast recht, ich habe Unrecht, ich gebe mich dir hin. Amen. Demut bedeutet, sich auf Jesus zu verlassen. Das ist der Grund, warum die geistlichen Strukturen in deinem Leben ins Wanken geraten, dein Fundament wackelt, die Dinge laufen schief. Oh nein, was ist los? Ich dachte, mir ginge es geistig wirklich gut. Wenn es wackelt, schau dir das Fundament an. Jesus ist dein Meister und Jesus ist deine erste Liebe. Amen. Wenn ich mehr Zeit für den Psalm gehabt hätte, hätte ich ihn noch weiter ausgeführt. Aber ich gehe zurück zu Matthäus, Kapitel 5. Dort steht, selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist erstaunlich. Es heißt nicht, dass ihrer das Himmelreich sein wird. Sieh dir die anderen Dinge an. Sollen getröstet werden, sollen sein, sollen sein. Hier steht, dass ihrer das Himmelreich ist. Und ich bin kein Griechischlehrer, aber ich habe mir das genau angeschaut. Das ist bedeutet nicht etwas in der Zukunft, sondern ist in diesem Moment. Ihrer ist das Himmelreich, das Reich des Himmels. Es wird nicht sein, es ist schon da. Es ist bereits da für diejenigen, die demütig oder arm genug sind, um ihre Schwäche zu akzeptieren und die seine Stärke und seine Führung in ihrem Leben annehmen. Sie sind diejenigen, die jetzt im Reich Gottes wandeln können. Es gibt ein Buch mit dem Titel Das Königreich Gottes jetzt, das du von Karen Sedgwick bekommen kannst, wenn du willst. Es geht darum, jetzt im Reich Gottes zu leben, wie großartig der Tag sein wird, an dem wir in der Fülle leben werden. Aber nur weil es ein kommendes Reich und eine kommende Fülle gibt, solltest du nicht aufhören, daran zu glauben, dass du in Gottes Reich, in seiner Herrschaft und in seiner Regierung leben kannst, wo es alle Arten von erstaunlichen Segnungen gibt. Du kannst jetzt schon dort leben. Wie großartig wird der Tag sein, an dem der König zu denen zu seiner Rechten sagen wird, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Das steht in Matthäus 25. Was für ein großartiger Tag das sein wird. Aber wir müssen jetzt schon dort leben. Die Fülle wird kommen, aber wir leben schon ein Stück weit in ihr. Die Armen im Geiste, die die Anzahlung erhalten, werden eine ewige, wunderbare Freude erleben. Aber sie leben schon jetzt im Reich Gottes. Ich will das Reich Gottes. Du auch? Ich will das Reich Gottes. Ich will unter seiner Herrschaft leben. Es gibt Dinge, die nur er tun kann. Ihn zu kennen, ist das größte Geschenk, das wir je bekommen können. Darüber haben wir heute gesungen. Meine Leidenschaft im Leben ist es, dich zu kennen. Wie werde ich ihn kennenlernen? Ich werde mich demütigen und in seinem Reich leben. Amen. Nur damit du es weißt. Ich habe in der Vergangenheit versucht, einen Unterschied zu machen zwischen dem Himmelreich und dem Reich Gottes gepredigt und gesagt, dass es einen Unterschied gibt, dass das eine größer ist als das andere. Sie sind einfach dasselbe. Sie sind buchstäblich ein und dasselbe. Das Himmelreich und das Reich Gottes sind genau dasselbe. Es ist nur etwas anders formuliert in den verschiedenen Büchern, den verschiedenen Evangelien. Aber sie sind dasselbe. Es ist der Ort, an dem Gott regiert. Amen. Es ist dasselbe ewige Reich, in dem die Menschen leben, die demütig genug sind, um es zu empfangen. Wir haben heute eine der Seligpreisungen durchgenommen. Das ist ein Segen. Wir können glücklich sein, beneidenswert glücklich, dass wir eine davon gelesen haben. Ich hätte am liebsten noch viel mehr Zeit mit diesem Psalm verbracht. Und wir haben heute schon viel Zeit darin verbracht. Aber wir haben heute eine längere Zeit gebraucht. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und es wird eine lange Serie werden, das sage ich dir. Wenn du dir den Rest der Serie online ansehen möchtest, kannst du das auf Darren Roys YouTube-Kanal tun. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. YouTube-C/DarrenRoy. Hinterlasse ein Like und abonniere meinen Kanal. Wir werden nächstes Jahr ein paar Wettbewerbe veranstalten. Nein, werden wir nicht. Es wird keine Wettbewerbe geben. Es geht nur darum, dass du dein Rennen läufst und im Reich Gottes lebst. Amen. Ich ermutige euch alle, demütig zu bleiben. Bleib nahe bei ihm. Bleib arm im Geiste. Arm im Geiste klingt nicht nach etwas Gutem, aber wenn du es verstehst, ist es das. Es geht darum, dass du dich selbst für unbedeutend hältst und darauf vertraust, dass er das Wichtigste für dich ist. Amen. Wenn es etwas gibt, das du heute nicht verstehst, irgendetwas, das du nicht begreifst, weil es für manche eine steile Lernkurve sein kann, dann sprich mit jemandem. Frag jemanden. Vielleicht haben sie nicht einmal die Antwort. Wir müssen manchmal demütig genug sein, um zu sagen, dass ich die Antwort nicht kenne. Aber ich weiß, dass Jesus die Antwort ist und dass er alles hat, was wir brauchen. Amen. Amen.